Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Klaas Rehse am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. In der zweiten Fußball-Bundesliga, da trafen der VfL Bochum und der VfB Stuttgart aufeinander. Die Vorzeichen bei dieser Partie konnten nicht unterschiedlicher sein, denn der VfL war nur 3 Punkte von der Abstiegszone entfernt. Der VfB konnte hingegen mit einem Sieg den Hamburger SV überholen und auf den 2. Tabellenrang klettern. Aus dem Ruhrstadion berichtet Jens Walbrott.
Es wurde zum Geduldsspiel für den VfB Stuttgart. Dieses Spiel beim VfL Bochum mit 1:0 konnte sich der VfB am Ende durchsetzen, weil Bochum in der zweiten Halbzeit zwar auf Augenhöhe agierte, im entscheidenden Moment aber einen Fehler machte. Bochums Verteidiger Saulo Dekali spielte in der 80. Minute im Spielaufbau den Ball in die Füße seines Gegenspielers und der musste nur noch einmal querlegen. Und Angreifer Alkadjoy hatte freistehend vor Manuel Riemann, dem Keeper der Bochumer, die Chance, das 1:0 für Stuttgart zu erzielen. In der ersten Halbzeit war der VfB hoch überlegen, spielte sich viele Chancen heraus, ließ alle aber ungenutzt. Und so konnte der VfL Bochum mit einem 0:0 in die Pause gehen und zu Beginn der zweiten Halbzeit Kraft schöpfen. Am Ende blieb für die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet nichts Zählbares übrig, die weiter tief im Tabellenkeller der zweiten Liga verharrt. Der VfB Stuttgart schafft den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze.
Wir bleiben beim Fußball, blicken aber nach Portugal. Dort sorgt ein rassistischer Zwischenfall für Empörung. Moussa Marega vom FC Porto wurde unter anderem mit Affenlauten beleidigt und verließ daraufhin das Spielfeld. In die Debatte nach diesem Verlassen des Spielfeldes schaltete sich heute sogar der Staatspräsident Portugals ein. Marc Dugge mit den Einzelheiten.
Kein Mensch sollte einer solchen Erniedrigung ausgesetzt werden, twitterte der portugiesische Ministerpräsident Costa. Moussa Marega habe bewiesen, dass er nicht nur ein großer Spieler, sondern auch ein großer Bürger sei. Auch der portugiesische Staatspräsident Rebelo de Sousa verurteilte den Vorfall scharf. Der französisch-malische Spieler hatte im Auswärtsspiel gegen Vitória Guimarães das entscheidende Tor zum Sieg geschossen. Daraufhin beleidigten ihn Fans der gegnerischen Mannschaft, unter anderem mit Affengeräuschen. Seine Teamkollegen versuchten, ihn zum Bleiben zu bewegen. Marega aber marschierte eisern und sichtlich sauer Richtung Kabine. Der FC Porto bezeichnete den Zwischenfall als einen Tiefpunkt des Fußballs in Portugal. Solidarisch zeigte sich auch die portugiesische Presse. Die Sportzeitung Abola titelte etwa: Wir sind alle Marega. In Deutschland hatte es am Freitagabend einen ähnlichen Vorfall gegeben bei der Drittligapartie zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers. Hier wurde der Spieler Leroy Quadvo von einem Mann rassistisch beleidigt. Anders als in Portugal konnte er dank anderer Fans aber schnell identifiziert werden. Gegen ihn laufen jetzt Ermittlungen wegen Volksverhetzung.
Und gegen diesen Tatverdächtigen aus Münster wurde ein bundesweites Stadionverbot von 3 Jahren ausgesprochen. Das gab der Verein Preußen Münster bekannt. Bei den polizeilichen Ermittlungen geht es um den Tatbestand der Volksverhetzung, der eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren möglich macht. Und wir kommen zu schöneren Nachrichten, blicken nach Berlin, zu den Laureus Sports Awards, die in Berlin heute vergeben wurden. Star des Abends war ein Sportler, der seine Karriere im letzten Jahr beendete. Von der Gala berichtet Jakob Rüger.
Als er seine Auszeichnung bekam, erhob sich der ganze Saal. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki bekam den Laureus Award für sein Lebenswerk. Der große Blonde aus Würzburg war erst im vergangenen Sommer nach 21 Jahren in der NBA zurückgetreten. Nun verliehen ihm die ehemaligen Spitzenathleten den Oscar der Sportwelt. Bei den Frauen wurde die US-Turnerin Simone Biles ausgezeichnet. Bei den Männern musste der Laureus Award erstmals 2-mal vergeben werden. Rennfahrer Lewis Hamilton und Fußballer Lionel Messi bekamen die gleiche Anzahl an Stimmen von der Jury bei der Wahl zum Sportler des Jahres. Als Mannschaft wurde das südafrikanische Rugby-Team ausgezeichnet.
Aus Berlin berichtete Jakob Rüger. Wegen Missmanagements und Manipulationsvorwürfen ist unklar, ob es bei Olympia 2020 in Tokio Boxwettkämpfe geben wird. Um dieses Boxturnier zu retten, berät sich aktuell die Exekutive des Amateur-Box-Weltverbandes, denn der vom Internationalen Olympischen Komitee suspendierte Verband will im kommenden Monat einen Reformprozess einleiten und das IOC davon überzeugen, dass das Boxturnier 2020 in Tokio stattfinden darf. Aus Budapest berichtet Heinz-Peter Kreuzer.
Mit der außerordentlichen Generalversammlung am 20. März werden in Budapest auch die nationalen Verbände mit einbezogen. Diese sollen dann über die Veränderungen der Statuten, die das Internationale Olympische Komitee eingefordert hat, abstimmen. Der Amateurbox-Weltverband AIBA will sich nicht konkret zu dem Reformprozess äußern, bis die Reformvorschläge den nationalen Verbänden vorliegen. Unter anderem geht es aber um neue Regeln für die Kampfrichter. Diese waren auch bei Olympia in Rio wegen einiger Skandalurteile aufgefallen. Außerdem wird es um die Zukunft des Exekutivboards gehen. Bleiben die derzeitigen Mitglieder weiter im Amt und wann wird ein neuer Präsident gewählt? Ein Termin soll bei dieser Versammlung festgelegt werden, denn bis spätestens im November soll der neue Präsident im Amt sein. Die Forderungen des IOC nach Reformen waren in Budapest präsent. Jedoch gab es unterschiedliche Auslegungen dieser Forderungen. Teilnehmer des Meetings sagten, da herrsche nur Konfusion. Mehrere Mitglieder hätten gesagt, dass sie mit IOC-Vertretern gesprochen hätten, aber alle hätten unterschiedliche Versionen erzählt.
Während des afghanischen Bürgerkriegs wurde Kabul von den Bergen aus mit Artillerie und mit Raketen beschossen. Heute fahren junge Männer und Frauen mit ihren Snowboards die schneebedeckten Hänge herunter. Doch mit der Rückkehr der Taliban könnte dieses Vergnügen schnell ein Ende haben. Ein Beitrag von Bernd Musch-Borowska.
An den schneebedeckten Berghängen am Stadtrand von Kabul üben ein paar junge Leute die Abfahrt mit einem Snowboard. Die meisten der Männer und Frauen, alle um die 20, sind blutige Anfänger und liegen häufig im Schnee, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur AP zu sehen ist. Ihr Trainer Ahmed Romal Hayat zeigt, wie es geht. Snowboarding ist ganz neu in Afghanistan. Wir wollen der Welt zeigen, dass in diesem Land, in dem es viele Kämpfe gibt und ethnische Probleme, nicht nur Krieg herrscht. Wir machen auch Sport und die Jugend von Afghanistan, Jungen und Mädchen, sind dabei. Ein Board müssen sie sich teilen und einen Lift gibt es auch nicht. Nach jeder Abfahrt folgt ein mühsamer Aufstieg. In den Bergen rund um Kabul, die bis zu 1800 Meter hoch sind, hatten sich während des Bürgerkriegs in den 90er Jahren die Mujahedin versteckt und die afghanische Hauptstadt mit Granaten beschossen. Später auch die Taliban. Sollten die an die Macht zurückkehren, wäre es vorbei mit dem Spaß, befürchtet der 24-jährige Karim Faizi.
Wenn die Taliban zurückkommen, müssen wir mit dem Snowboarding wohl aufhören. Die haben was gegen Sport.
Dabei sieht es gerade so aus, als könnten die Taliban schon bald ein gewaltiges Wort mitreden bei der Gestaltung der Zukunft Afghanistans. Die USA sind offenbar bereit, noch in diesem Monat ein Abkommen zu unterzeichnen, das auch einen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan umfasst. Der junge Snowboard-Lehrer Ahmed Romal Hayat kann sich nicht vorstellen, dass die Zeit dann wieder zurückgedreht werden könnte, wie während der Taliban-Herrschaft Ende der 90er Jahre, als Sport und andere Freizeitaktivitäten verboten waren, insbesondere für Mädchen und junge Frauen. Die junge Generation in Afghanistan hat eine andere Vision von der Zukunft des Landes. Die jungen Leute wollen Fortschritt in jedem Aspekt ihres Lebens. Wir sind optimistisch, dass auch die Taliban das erkennen und dass sie, wenn sie zurückkommen, auch mehr Fortschritt zulassen. Auch die 16 Jahre alte Sarah Hakimi ist zusammen mit ihren Freundinnen zur Piste gekommen, um das erste Mal in ihrem Leben ein Snowboard auszuprobieren. Nach ein paar Versuchen klappte es schon ganz gut.
Wenn man sieht, wie begeistert die hier alle sind für diesen Sport, dann bekommt man sofort Lust mitzumachen. Jungs und Mädchen sind dabei, fallen hin und stehen wieder auf. Ich finde das toll. Dabei ist die Umgebung von Kabul nicht gerade ein Wintersportgebiet, obwohl zurzeit die Sicherheitslage in den Bergen außerhalb der Hauptstadt ebenso wie in der zentralafghanischen Provinz Bamiyan gut genug zu sein scheint für Freizeitaktivitäten wie Snowboarding. In den meisten anderen Teilen des Landes gibt es Kämpfe zwischen den Taliban und den afghanischen Streitkräften, die von den US-Truppen unterstützt werden. Zurzeit sind noch rund 13.000 US-Soldaten am Hindukusch stationiert, doch US-Präsident Donald Trump will die Truppen möglichst bald nach Hause holen, auch um im Wahlkampf für seine Wiederwahl Punkte zu machen.
Ein Beitrag von Bernd Musch-Borowska und den können Sie gerne nachhören in unserer App der DLF Audiothek oder nachlesen auf deutschlandfunk.de. Und zum Abschluss noch eine Meldung vom Tennis. Seit ihrem letzten Auftritt waren über 7 Jahre vergangen. Nun ist Kim Kleisters auf den Tennisplatz zurückgekehrt. Gegen Garbine Muguruza hielt die 36-jährige ehemalige Weltranglisten-Erste nach anfänglichen Problemen überraschend gut mit, verlor am Ende aber in 2 Sätzen mit 2:6 und 6:7. Das Comeback also missglückt, aber sie will auf jeden Fall weitermachen. Wir hören an dieser Stelle auf mit Sport aktuell. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Mein Name ist Klaas Rehse. Auf Wiederhören.